Heute geht es um die Steigerung der Produktivität in der Produktion. Wir reden einerseits darüber, wie Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden kann, indem die Kosten nachhaltig reduziert werden und andererseits, wie eine Steigerung der Produktivität auch eine gute Skalierung ermöglicht. Wir reden dabei über die Rollen, die die Prozesszeiten dabei spielen. Wir gehen also an den Kern der Wertschöpfung in der Produktion und wir reden darüber, wie KI und Digitalisierung dabei helfen kann, die Prozesse zu analysieren und auch aufzunehmen und natürlich am Ende zu optimieren. Willkommen im Fabrik der Zukunft Podcast. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Ich habe heute zwei Gäste der Geschäftsführung von MTM zu Gast. Zur einen Seite Professor Dr. Peter Kulang. Er ist Geschäftsführer der MTM Association e.V. sowie der MTM Solutions GmbH und er verantwortet das weltweite One-MTM-Netzwerk. Er beschäftigt sich mit dem Einsatz neuer Technologien und künstlichen Intelligenz in der Arbeitsplanung. Zum anderen habe ich heute Ralf Jenke zu Gast. Er ist Prokurist der MTM Solutions GmbH und er leitet das Geschäftsfeld der Beratung. Er verfügt über langjährige Erfahrung in der Produktion und Planung. Mit seinem Team arbeitet dabei, MTM als Werkzeug einzuführen und damit dann signifikante Effizienz- und Kostenvorteile zu realisieren. Hallo Peter, hallo Ralf, willkommen im Podcast.
Hallo Tobias, danke für die Einladung.
Guten Morgen, Tobias.
Ich möchte mit euch zum Start über die Lage der produzierenden Industrie reden. Das ist ja ein großes Thema, immer wieder Diskussion. Und Ralf, deswegen die erste Frage an dich. Wie siehst du da gerade die Situation, wenn du in einem produzierenden Unternehmen bist, wenn du unterwegs bist, auch in verschiedenen Branchen?
Also ich würde es mal so beschreiben, die Lage ist ernst, aber nicht alternativlos. Wir haben weiterhin starke Industrien, tolle Unternehmen, hervorragende Ingenieure, breit aufgestelltes Fachwissen. Die Frage ist nur, wie wir mehr Produktivitätsfortschritt erzeugen. Und aktuell ist es so, meine Wahrnehmung ist, viele Unternehmen reagieren aktuell auf den Produktivitätsdruck mit Maßnahmen, die kurzfristig wirken. Die wirken kurzfristig auf die G&V. Also Reisebudgets werden gekürzt, Investitionen werden gestoppt, Trainings werden reduziert, Projekte werden verschoben und kurzfristig verbessert das die Liquidität, wo ja unbenommen die Unternehmen in den letzten Jahren deutlich gelitten haben. Aber ein langfristiger Wettbewerbsvorteil, den bekommst du nur durch Investitionen, zum Beispiel in die Reduzierung von Verschwendung.
Okay, also das heißt, großer Knackpunkt würdest du sagen, ist die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man das mal ein bisschen zusammenfassen möchte?
So ist meine Meinung, ja.
Und die Maßnahmen steigern die aber eigentlich gar nicht, oder? Wenn man das so ein bisschen.
Nein, Produktivität entsteht ja nicht durch Sparen, sondern das entsteht, indem du systematisch Verschwendung beseitigst. Und wenn ein Unternehmen Kosten reduzieren will, dann gibt es grundsätzlich zwei Wege. Entweder ich streiche etwas weg oder ich eliminiere die Verschwendung. Das erste geht schnell, wirkt kurzfristig. Und das zweite erfordert aber eine Investition und ein Stück weit einen längeren Atem. Langfristig wird sich aber nur die Beseitigung von Verschwendung auf gute Wettbewerbsfähigkeit auswirken.
Siehst du da vielleicht sogar auch die Gefahr, dass dieses kurzfristige Sparen sogar langfristig die Wettbewerbsfähigkeit sogar noch mehr kaputt machen kann? Würdest du so weit gehen?
Absolut, ja.
Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Gefahr, ne? Dass man jetzt vermeintlich schnelle Maßnahmen macht und die sind dann vielleicht sogar kontraproduktiv für die Zukunft, weil ich sehe es auch bei vielen Fabriken, ne? Es wäre echt wichtig, gerade jetzt zu investieren in eine Wettbewerbsfähigkeit, weil wenn ich das heute nicht mache, werde ich dann morgen, wenn vielleicht mehr Aufträge da sind, das ja auch nicht hinbekommen. Ja?
Also das ja. Also so ist auch unsere Überzeugung. In der Delle bereitest du dich halt für die nächste bessere Periode vor, damit du lieferfähig wirst zu wettbewerbsfähigen Konditionen.
Ja. Aber wie siehst du das jetzt in den einzelnen Branchen? Weil das ist jetzt ja nicht schwarz-weiß. Das ist je nach Industrie ein bisschen unterschiedlich. Ein Beispiel wäre Automotive, was wahrscheinlich gerade relativ stark in der Diskussion ist. Wie würdest du das unterscheiden?
Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Wahrnehmung von unserer Seite. Du hast einige Industrien, die haben tatsächlich die Zeichen der Zeit erkannt und bewegen sich schon, sind natürlich in engem finanziellen Rahmen ein Stück weit auch gefangen. Aber du hast Automotive angesprochen. Ich glaube, dort geht man in die richtige Richtung und hat das verstanden. Andere Branchen, die ein Stück weit vor einer möglicherweise auch schwierigeren Kostensituationen stecken oder vor denen einfach auch erwartet wird, dass sie in der Zukunft in der Lage sind zu skalieren, zu wettbewerbsfähigen Kosten. Die Defense-Branche ist oft genannt, passt vielleicht hier auch hinein. Da könnten wir uns vorstellen, dass sie sich noch ein Stück weit schneller bewegen oder agiler sind in die Richtung.
Ja, ich meine, das ist eine Branche, die lange jetzt nicht über Skalierung nachdenken musste, ja, wo auch das Thema Effizienz wahrscheinlich nicht so im Vordergrund stand, wo jetzt aber die Skalierung ein Riesenthema ist. Aber ist die Frage, hat man dann, wenn man jetzt skalieren muss, die Produktivität im Fokus? Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, das ist noch nicht so ganz klar geworden. Da gibt es kleine Schritte in die richtige Richtung, die wir in unterschiedlichen Unternehmen wahrnehmen. Aber das Potenzial ist ja enorm. Also wenn du es mal vergleichst beispielsweise mit der Flugzeugbranche von vor 40, 50 Jahren, als das multinationale Airbus-Konglomerat gegründet wurde, auch da kam man ja aus einer Ecke oder aus einer Art Subventionsbetrieb. Und heute ist das Ganze eine Riesennummer weltweit. Das heißt also, da die Skalierung über wettbewerbsfähige Prozesse zu realisieren, das lohnt sich schon.
Absolut. Ja, und ich sag mal, Automobilindustrie, auch wenn sie gerade wirtschaftlich nicht gut dasteht, hat ja schon bewiesen, dass auch der Fokus auf schlanke Prozesse in der Produktion über Jahre auch eine ordentliche Effizienzsteigerung gebracht hat, ne? Also, ich meine, klar, da gibt es immer noch viel Effizienzsteigerungen in anderen Bereichen, ne? Aber gerade in der Produktion ist ja die Automobilindustrie da durchaus gut aufgestellt, wo viele Branchen diesen Effizienzdruck ja auch nicht hatten, ja? Wie siehst du da speziell den Maschinenbau? Weil das ist ja auch eine Branche, die ja in Deutschland wirklich sehr bedeutend ist, was produzierende Unternehmen anbelangt.
Ich denke, der Maschinenbau ist in Deutschland ist natürlich eine starke Branche, starke Industrien mit tollen Produkten, tollen Innovationen auch immer wieder. Der Maschinenbau ist, denke ich, dort nicht so sehr in Gefahr, weil die haben es auch verstanden und die haben sich langfristig im Grunde genommen auch an den Automobilisten schon orientiert.
Okay, ja. Also das heißt, du würdest sagen, die haben die Prozesse schon gut im Griff oder siehst du da auch noch Potenzial für eine Steigerung der Produktivität?
Glücklicherweise gibt es überall Potenzial, ja, sonst wäre unser Job schnell zu Ende. Aber ich glaube, Deutschland hat generell kein Kostenproblem. Also das ist mal eine provokante These. Deutschland hat generell kein Kostenproblem, sondern es hat einfach ein Produktivitätsproblem. Auch hohe Löhne allein machen das Land nicht unattraktiv, sondern problematisch ist, wenn die Produktivität halt einfach nicht im gleichen Maße steigt.
Okay. Das ist schon mal eine gute These. Also das heißt, Produktivität ist aus deiner Sicht wirklich der Knackpunkt. Das heißt, gerade an die Verschwendung ran, Produktivität steigern, das wäre für dich der richtige Weg, um zu sparen, oder? Kann man das so sagen?
So wäre meine Marschrichtung, ja. Das wäre meine Empfehlung.
Okay, das ist gut. Also das heißt, Produktivität als Schlüssel schon mal als ganz klare Startthese gesetzt. Und Produktivität dann aber auch als Schlüssel für die Skalierung oder würdest du da nochmal einen anderen Akzent setzen?
Es geht miteinander einher. Also Produktivität oder Effizienzsteigerung, die brauchen wir schon bei uns, um halt auch die teilweise die Nachteile auszugleichen, wie zum Beispiel die hohen Lohnkosten. Aber wir wollen ja unseren Status hier, unseren Reichtum in Deutschland auch erhalten. Und insofern geht es an der Produktivität halt einfach nicht vorbei. Wir brauchen die Effizienzsteigerung.
Okay, sehr gut. Also ich glaube grundsätzlich würde da ja auch jedes produzierende Unternehmen mitgehen, ne, wenn es hört, wir brauchen Effizienzsteigerung. Die Frage ist natürlich, was heißt das konkret? Weil in der Praxis würde ich sagen, tun sich dann doch viele Unternehmen damit schwer. Was würdest du sagen, was ist der Hauptgrund, warum sich Unternehmen damit schwer tun?
Also ich würde heute, wenn ich Geschäftsführer von einem Produktionsunternehmen wäre, wo würde ich als erstes ansetzen? Mich würde erstmal interessieren und ich würde verstehen wollen, wo in meinen Kernprozessen die Wertschöpfung verloren geht, wo ich meine Verschwendung verorten muss. Und das nicht auf Basis von Bauchgefühl, sondern auf Basis von Daten. Und erst dann würde ich über Kostensenkung entscheiden. Also ich brauche eine solide, valide Grundlage, um die Entscheidungen treffen zu können.
Ja, das ist ja dieser oft genannte Konflikt auch so zwischen Rasenmäher, ne? Überall einfach Kosten kürzen, ne? Oder halt gezielt
oder die Nagelschere,
dann entsprechend in die Prozesse. Peter, mich würde interessieren, wie du das siehst, ne? Also jetzt haben wir ja gehört, gute Produktivität oder auch die Verbesserung der Produktivität ist eigentlich der Schlüssel, egal ob es ums Kostensparen geht oder dann auch um die Skalierung. Was ist da deine Erfahrung im Umgang mit Produktivität in der Produktion? Wie kriege ich das hin oder was sind da die Hürden?
Wie kriege ich es hin? Ist gut. Ich muss mal, also grundsätzlich ist dieses Thema Produktivität ist der Schlüssel zentral, weil da kommt, nur wenn ich an den Kern meiner Wertschöpfung rankomme, so wie der Ralf gesagt hat, dann entsteht auch Wohlstand in den Fabriken, in den Montagen, in den Prozessen. Und nur so werden wir als Volkswirtschaft, denke ich, bestehen können, wenn wir dieses Verständnis wieder stärker nach vorne bringen, dass der Wohlstand aus der Wertschöpfung kommt. Ralf hat von valider Grundlage gesprochen. Ich brauche halt im Endeffekt ich muss halt wissen, wie lange dauern meine Prozesse, beziehungsweise ich möchte sie abgleichen mit dem, wie lange sie eigentlich dauern sollten, um entsprechend eine solide Grundlage zu haben. Und da kommt dieses Thema Planzeiten, kommt relativ schnell wieder, auch in anderen Industrien, über die ihr vorher noch nicht gesprochen habt, in der Nachhaltigkeitsindustrie, also Windradhersteller oder auch Energieerzeugung oder auch Schiffbau beispielsweise, sind wieder Themen, wo wir sehen, dass Planung oder Zeiten aus sehr entweder gar nicht da sind, wie in den neuen Industrien, oder aus sehr alten, mit sehr alten Daten geplant werden. Also die Grundlage für ein Verständnis, wie hoch die Produktivität sein sollte, wie hoch die Wertschöpfung, wie schlank die Prozesse eigentlich sein sollten, das ist eigentlich nicht wirklich da, beziehungsweise sehen wir einen Trend oder eine Notwendigkeit an vielen Stellen, dass man wieder rankommt an dieses Thema, wie plane ich vernünftig Maschinen, Menschen, aber auch in Kombination, wie plane ich mit neuen Technologien, wie plane ich Roboter da ein, Humanoide, alle diese Fragen kommen plötzlich auf uns zu, aber es dreht sich aus unserer Sicht oder auch in den Gesprächen, die wir führen, sehr schnell wieder um das Thema Zeit, Prozesszeit, Grundzeit, und es kommen alte Industrien wie beispielsweise der Schiffbau oder auch der Flugzeugbau mit neuen Anfragen zu alten Themen um die Ecke.
Ja. Ich finde es schön, wie du das nochmal betonst mit der Wertschöpfung, ne? Weil das ist ja eigentlich total logisch. Ja? Wie entsteht der Wert bei einem produzierenden Unternehmen über die Wertschöpfung? Und das ist am Ende genau das, was in den Fabriken stattfindet und nicht irgendwo in dem indirekten Bereich oder in Prozessen, die dann drumherum irgendwo noch existieren.
Ja, und das hat halt eine Auswirkung auf unsere Gesellschaft. Ne? Nur so entsteht dann volkswirtschaftliche Produktivität, die wir für unseren Wohlstand brauchen, um auch die Sozialsysteme aufrechterhalten zu können, ohne dass ich jetzt als Volkswirt hier in diese Episode eingehe, aber ich meine, dort kommt die Grundlage her, von Services oder Finanzservices kommt der Wohlstand der Deutschen oder des europäischen Lebens nicht.
Ja, das ist richtig, und ich meine, am Ende reicht es ja schon, auf ein Unternehmen zu schauen, dass man sich auch klar machen muss, ja, ohne Wertschöpfung gibt es keinen Wert für den Kunden und damit auch kein Umsatz und kein Erfolg. Ja.
Du hast mich gefragt, wie ich das sehe. Ich sag mal, wir haben Automobilindustrie, Rüstungsindustrie sind alles Themen, aber wir brauchen, glaube ich, eine andere Idee. Wir haben Anlagen da, wir haben Hallen da, wir haben in einer etwas schwierigen Phase braucht es vielleicht neue Zwecke für das, was da ist. Also neue Produkte, neue Produktideen auf diesen bestehenden Linien. Ja? Ohne dass man jetzt gleich das Beispiel bringt, die chinesischen Autobauern bauen auf Linien der deutschen Automobilbauer. Aber man kann ja andere Produkte auch auf diesen Linien bauen. Also solche neuen Ideen zu haben. Und da bin ich aber dann relativ schnell bei der Frage, wie dreht sich dann, welches Material brauche ich an welcher Stelle, wie viele Leute brauche ich dafür, ich muss halt dann planen, und das ist aus unserer Sicht der zentrale Punkt. Wenn ich solche neuen Zwecke, neue Ideen versuche umzusetzen, ist eine vernünftige, produktive, an der Produktivität orientierte Planung so einer Montage, einer Produktion, was auch immer, notwendig. Ne?
Das heißt, wenn ich jetzt mal da eure beiden Sichten so ein bisschen zusammenbringe, am Ende komme ich natürlich immer auf den Prozess, wenn ich über Produktivität und über Wertschöpfung rede. Das ist schon mal ganz klar. Und dieser Prozess, den beschreibe ich natürlich primär über die Zeiten. Ne? Also das ist der Kern, wenn wir über die Frage, wie produktiv bin ich, rede. Egal, ob ich jetzt in der Analyse bin, ne? Also das Szenario von Ralf, ne? Kosten sparen, oder aber auch in dem Szenario der Planung, ja, wenn es darum geht, jetzt Dinge zu verändern, voranzubringen, zu skalieren oder auch in komplett neue Branchen zu gehen, ne? Was ja auch durchaus für den einen oder anderen ein Thema gerade ist. Da kann ich an der Automobilzulieferindustrie zum Beispiel denken. Ja.
kann man so sagen, würde ich so unterschreiben. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt dazu. Wenn ich hier eine saubere Grundlage habe, habe ich gerade auch in Deutschland und in Europa die Möglichkeiten, mit Arbeitnehmern und Arbeitgebervertretern ein Einverständnis zu finden. Was ist denn das, wo ist der Betriebspunkt? Wo lege ich den richtig hin? Ja, was ist die Leistung, die ich abverlange von meiner Belegschaft? Und wie kann ich die dann auch entsprechend renummerieren? Ja, ich rede jetzt mal von Prämien oder wie auch immer. Also da ist eine ganz lange Kette dran. Da ist nicht nur die Produktivität im Fokus natürlich. Ne? Und das ist gerade in Deutschland oder in Europa ein zentrales Thema, ja? Weil wir hier niemanden ausnutzen und überlasten wollen. Und diese Fragestellungen hängen an der Frage, wie viel Output oder wie viel Arbeit und wie viel Tätigkeiten pro Zeiteinheit oder Output pro Schicht oder was auch immer, wie man halt jetzt dann sich die Produktivitätskennzahl definiert in dem jeweiligen Fall. Ja.
Aber Tobias, das ist ja genau die Welt, in der wir uns bewegen. Auf der einen Seite tatsächlich Planung von Prozessen, Produktionsprozessen, manuellen Prozessen, um einen möglichst guten Prozess realisieren zu können. Und auf der anderen Seite in der realen Welt Optimierung von Prozessen und damit wir zukünftig effizientere Prozesse haben.
Ja, perfekt, genau. Das sind im Prinzip die beiden Seiten. Und wenn man sich überlegt, bei wie vielen Unternehmen eben die Vorgabezeiten extrem veraltet sind, oder du hast gesagt, die Planzeiten noch gar nicht vorhanden, ne? Das ist ja dann noch extremer.
Genau.
Dann habe ich ja gar keine Grundlage, um überhaupt meine Prozesse zu planen, geschweige denn zu optimieren.
Und genau diese Grundlage, Tobias, ist etwas, was durch Digitalisierung jetzt ganz schnell geschaffen werden kann in Wirklichkeit, auch wenn ich noch nichts habe. Ja? Also dieses Thema, wie komme ich an die Vorgabezeit ran, ist ja für viele etwas, das Thema ist in aller Munde, Digitalisierung, KI, also wir planen in digitalen Welten, mit Menschmodellen, mit VR, mit AR, was auch immer uns einfällt. Ne? Und dann kommt dieses Megathema im Moment, ich nehme ein Handy, gehe an einen Arbeitsplatz, filme und dann passiert irgendwas und ich will halt wissen, wie lange dieser Arbeitsinhalt passiert. Also ich nehme ein Video auf und will halt eine Vorgabezeit haben und das geht.
Ja, super. Sehr gut, sehr gut. Also das heißt, du sagst es, mit KI ist das ganze Thema Arbeitszeiterfassung und Prozessoptimierung gelöst?
Ob es damit gelöst ist, weiß ich noch nicht. Es macht natürlich neue Herausforderungen auf, ne? Weil mit Blurring the Face, also mit darf ich Videos aufnehmen und so, kommt ja, alles dazu. Aber ich sag mal, die Technologie, die jetzt da zur Verfügung steht, ich sag Sprachmodelle, die Videos interpretieren können oder Large Language Models, die uns helfen, Texte zu interpretieren oder Stücklisten und daraus eine Vorgabezeit auf Basis einer, bei uns in dem Fall, eine Themenanalyse zu machen. Das geht mehr oder weniger auf Knopfdruck und liefert auch hervorragende Ergebnisse. Und plötzlich kommt man in diesen, wenn man keine oder alte Zeiten hat, relativ schnell zu einer Möglichkeit, hier eine Leistungs- oder eine Bezugsleistung, eine Vorgabezeit zu machen. Ja? Also das ist schon was diese Technologie bringen kann und könnte ein unglaublicher Move sein jetzt oder ein Beschleuniger aus dieser schwierigen Zeit jetzt auch rauszukommen. Wenn ich an die Produktivität denke und ich habe keine Zeiten, keine Vorgabezeiten und jetzt gibt es einen schnellen Weg, dahin zu kommen. Warum probiert man das nicht einfach mal aus? Ja, und das sind sicherlich Wege, die uns die Technologie, also KI jetzt, ermöglicht. Eins gilt aber aus unserer Sicht dabei, ne, mit Hirn, weil ich meine, dieses Thema, das ist alles Stochastik, die da passiert. Wenn du ein Video hochlädst und zweimal hochlädst, wirst du zwei unterschiedliche Ergebnisse möglicherweise kriegen. Und darum haben wir ja was gebaut, was sozusagen Stabilität in dieses ganze Vorgabezeitthema hineinbringt. Wir haben am Ende dieses stochastischen Interpretierens durch die Modelle einen Algorithmus, unser MT-Motion, das liefert eine regelwerkskonforme MT-Analyse und damit eine solide Grundzeit. Und wer das will, kann das nutzen.
Weil das wäre jetzt auch genau mein Punkt gewesen, weil KI ist natürlich eine super Sache, aber diese Zuverlässigkeit, ich glaube, das haben jetzt viele auch schon gemerkt, ja, gebe ich zweimal den gleichen Prompt ein, kommt was Unterschiedliches raus und mache ich ein bisschen unterschiedlich, dann ist im Zweifel das Ergebnis komplett anders. Also die ist ja nicht immer gegeben, diese gleichbleibende Qualität ist ja aber gerade ja für die Produktion absolut essentiell, ja. Also das ist das, wovon ja auch die Produktion lebt, von der Wiederholbarkeit, von der Zuverlässigkeit. Das heißt, wie läuft das praktisch bei euch ab? Du hast gesagt, ihr verheiratet quasi KI mit der MTM-Logik, kann man das so sagen?
Im Prinzip kann man das so sagen. Am einfachsten ist es vielleicht so erklärt, wenn man ein Video hat, jetzt sage ich mal aus einem Ist-Ablauf, aus der Produktion oder auch aus einem, in einem Methodenraum, wo ich mal vorab was teste, mache ich ein Video und dann gibt es verschiedene Modelle, die man da drüber laufen lassen kann, um Bewegungen, Arbeitsinhalte, Objekte zu identifizieren. Das funktioniert sehr gut. Du kriegst eine Arbeitsbeschreibung raus, du kannst diese Arbeitsbeschreibung anreichern über Sprache, dass du sagst, wie schwer sind diese Teile oder wie komplex ist der Montagevorgang oder wie genau muss ich die positionieren? Und alle diese Informationen fließen zusammen und dann rein in einen Algorithmus, der dann aus diesen Parametern, die da sind und die dann auch das Vertrauen in das Ergebnis der KI-Interpretation erhöhen. Ja, weil du musst ja sehen, was da rausgekommen ist. Dann kommt sozusagen diese Interpretation aus den verschiedenen KI-Modellen raus und am Ende drückst du am Knopf und kriegst, wenn du es möchtest, eine Grundzeit oder eine Zeit in irgendeiner Form und wenn du es sehen willst, auch eine MTM-Analyse dahinter. Und das ist das, an dem wir arbeiten. Das funktioniert im Prinzip schon sehr gut. Nimmst ein Video, lädst es hoch und kriegst eine Zeit. Und diese Dinge wären, denke ich, für das gesamte Gebiet Arbeits- und Zeitwirtschaft, Industrial Engineering, aber Arbeitssicherheit auch, Planung, das könnte ein, ich will nicht sagen Game Changer sein, aber es ist eine tolle und schnelle Möglichkeit, sich fundiert mit dem Thema Zeit auseinanderzusetzen. Da schließt sich dann wieder der Kreis. Ich kann eigentlich nicht vernünftig, also immer nur zu glauben, wir brauchen eine Zeit und Produktivität zu planen und sie dann auch zu erreichen.
Das ist ja ein wichtiges Thema, weil am Ende, ich glaube, MTM kennen ja viele und viele wissen, sie haben ein Problem mit ihren Zeiten, aber bei MTM ist so ein bisschen die wahrgenommene Hürde, ich sage das jetzt mal als Außenstehender recht hoch zu sagen, ich muss erstmal MTM-Experte sein und brauche eigentlich jemanden, der das tagtäglich macht, damit das funktioniert. Das heißt, mit KI ist das dann nicht mehr oder brauche ich diesen Experten trotzdem noch?
Also, diese Hürde ist bekannt und die ist sicherlich auch richtig und MTM hat ja auch den Nimbus aus der Vergangenheit, dass es zu kompliziert ist und man muss das alles lernen und so aufwendig. Das ist, also in die Ferne gedacht, wird das nicht mehr notwendig sein. Man wird das durch KI bzw. neue Technologien ersetzen können, aber natürlich braucht es jemanden ein Fachmann, der dann nochmal da drüber schaut über die Ergebnisse, weil alles das, was aus dieser digitalen Welt rauskommt, ist in unserem Verständnis eine Simulationsanalyse und wer die MTM-Welt kennt, weiß, dass daraus noch eine Planungs- und dann eine Ausführungsanalyse gemacht werden muss. Also wir dürfen jetzt hier nicht gleich das Kind mit dem Bade auskippen und sagen, jetzt kommt alles aus der Technologie und es wird schon noch brauchen, Expertise und aber nicht mehr in dem Umfang, wie sie bisher da war. Und der neue KI-Mitarbeiter, der die MTM-Analysen macht, der hat auch einen Namen bei uns. Das ist dieser Taikonaut und der fliegt halt dann durch die Unternehmen und macht euch die Zeiten.
Ja, super. Ja, aber das ist ja wie so oft und finde ich ja auch ein sehr, sehr guter Umgang mit KI, ne, dass es einem halt einfach hilft, massiv Zeit zu sparen, in dem Fall nicht im produzierenden Prozess, sondern in der Aufnahme der Prozesse und dann kann ich dann hinten raus natürlich genauso valide das Ganze auch nochmal entsprechend dann auch manuell, so wie man es tun sollte, dann auch prüfen und überführen, dass es dann auch passt, ja.
Das tun viele, da gibt es viele Anbieter da draußen, die das anbieten und auch gerade im Automotive-Umfeld, aber auch Luftfahrtindustrie und die Maschinenbauer als Anwender kommen und möchten das ausprobieren. Das ist das, was wir tun, um zu sehen, wie gut die Ergebnisse schon sind. Und da sind wirklich unglaubliche Fortschritte passiert in den letzten, ich sag mal, Monaten. Denn vor 2 Jahren hätten wir uns das eigentlich so in der Form noch nicht vorstellen können. Es wird einen riesen Impact haben. Und ein Prinzip dahinter ist aber zu beachten. Und das ist das, was gerade wir als, ich sag, das Vertrauen in die Zeit muss einfach richtig sein. Also als KI, du musst einen Weg finden, eine solide Grundlage zu machen, um das Ergebnis dessen, was die KI liefert, richtig zu interpretieren. Und dieses Vertrauen das ist das, woran wir arbeiten mit unserem guten Namen, mit dem Namen der MTM Association, dass da dahinter der Stempel kommt und sagt, das ist richtig, was da rauskommt.
Ja, gerade mit dem, was du gesagt hast, dass es am Ende ja nicht nur um Planung oder auch Effizienzsteigerung geht, sondern ja auch nachher bis hin zu gehaltlichen Themen, arbeitsrechtlichen Themen an diesen Zeiten stecken.
Ja. So, jetzt komme ich nochmal. Also das ist alles wirklich großartig, welche Fortschritte wir da in der letzten Zeit, wirklich sehr, sehr kurzen Zeit gemacht haben. Also der Aufwand, aber. Nicht Aufwand, aber, sondern einfach eine Ergänzung. Aspekte, die wir dabei auch auf jeden Fall nennen müssen. Ja, Peter hat es gesagt, der Aufwand ist oftmals als hoch angesehen und durch die Nutzung dieser der Technik können wir das deutlich reduzieren. Was wir aber hier immer noch haben, jetzt kommen wir nochmal mit dem Thema Continuous Improvements, CI-Optimierung, Effizienzsteigerung. Es ist immer noch die Ist-Situation, die dort dokumentiert wird und aus der eine objektivierte Prozessbewertung mit der MTM-Methode gemacht wird. Was uns aber hilft, ist, den Impuls zu nehmen oder dem Impuls zu nehmen aus der Prozessbewertung, aus der objektivierten, standardisierten Prozessbewertung mit MTM und daraus den optimierten Prozess zu gestalten. Das heißt also nicht nur auf der einen Seite, weil wir sind ja im Grunde genommen viel zu spät, ja? Wir haben ein physisches Arbeitssystem, wir können es mit Video oder mit irgendwelchen anderen Tools können wir es dokumentieren und daraus eine standardisierte Prozessbewertung tun. Aber letzten Endes, wenn wir feststellen, hey, so toll war das nicht, haben wir alles trotzdem schon in Stahl und Eisen gegossen. Also das Geld schon einmal ausgegeben. Wir müssen natürlich viel früher ansetzen. Aber, offen gestanden, zugegebenermaßen, 80% unserer Aktivitäten befinden sich natürlich in der Betriebsphase, um Verbesserungen umzusetzen. Und da hilft das natürlich wirklich enorm.
Wir müssen schon nochmal zu dem Gedanken, den wir vorher hatten, was ist so der Zustand in unserer Industrie im Moment? Einfach mal machen, wäre angesagt. Ne? Einfach mal die Dinge machen und nicht alles zerreden. So wie der Ralf sagt, 80% reicht mal. Wenn ich jetzt mal erste Informationen habe und dieses mehr sich einlassen auf Schritt für Schritt, und das ist etwas, diese würde wahrscheinlich auch mehr Zuversicht produzieren. Und das ist das, was der Ralf da auch anspricht. Ne? Mal schnell eine Analyse und aus der mache ich dann was Systematisches. Ne?
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nur meine Prozesse zu analysieren, macht sie nicht besser. Ne? Ja, das ist genau. Der erste Schritt. Und am Ende ist es so, wie wir es am Anfang besprochen haben, am Ende muss es sich im täglichen Doing, in dem alltäglichen Prozess dann niederschlagen. Das heißt, ich muss die Prozesse danach auch verbessern. Also das heißt, ich muss aus einer Analyse in eine Optimierung kommen und diese dann auch entsprechend umsetzen.
Aber wenn ich nicht weiß, wie schnell ich fahre, kann ich nicht wissen, wie schnell ich fahren oder wie langsam ich fahren sollte.
So wie, richtig, genau. Wie in so vielen anderen Disziplinen. Also der Anteil der Datenerhebung wird massiv beschleunigt und erleichtert und du musst dann daraus aus dem Ergebnis halt die richtigen Schlüsse ziehen.
Ja, aber ich sehe schon auch eben genau das Thema, dass man halt jetzt mittlerweile so viel mit Daten machen kann und viele Unternehmen haben ja auch schon viele Daten, dass dann die Frage ist, was mache ich denn jetzt mit dieser Erkenntnis? Also es gibt ja schon auch durchaus Unternehmen, die haben schon viele Prozessanalysen gemacht. Die Frage ist immer, wie viel haben sie danach davon umgesetzt? Von dem her ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Da kann mir die KI dann noch nicht ganz so viel helfen, wie jetzt vielleicht in der früheren Phase. Ja.
Weil du das gerade ansprichst, ein Punkt ganz kurz. Das Video ist natürlich ein gehyptes Thema, so Video to Zeit. Ja? Aber was natürlich viel konkreter schon funktioniert, ist, wenn du Arbeitsbeschreibungen, ne, Work Instructions, Stücklisten, Informationen und so weiter hast, da stecken ganz, ganz viele Informationen drinnen, die man schon in einer sehr frühen Phase auch nutzen kann, um einen ersten Draft mal so abzuleiten, wie lange kann oder möglicherweise wird so eine Montage dann dauern. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt, wo auch diese Sprachmodelle wirklich helfen. Und ich muss nicht unbedingt ein Video aufnehmen, aber das ist eben etwas, was richtig gut schon funktioniert.
Okay, aber das ist super, weil das war jetzt auch meine Frage noch. Ich habe das Thema Daten ja angesprochen. Das eine ist, das Video als eine Basis zu nehmen, das andere ist, es anzureichern über Sprache, aber ich kann auch vorhandene Daten nutzen oder wie weit geht das? Weil ich denke jetzt an Produktionsaufträge, ich denke an Informationen auch, wie du gesagt hast, zu Arbeitsanweisungen und sowas. Da gibt es ja in den meisten Unternehmen gibt es ja da schon eine gewisse Grundlage, wenn da auch vielleicht nicht alles vorhanden ist.
Sind natürlich hochgradig geeignet, textliche Informationen zu interpretieren und da ist man schon sehr weit, gerade wenn man, Sprache ist ja auch nichts anderes als Text in irgendeiner Form und wenn ich dann in der Lage bin, die Texte so zu strukturieren, dass man sie nach diesen Kriterien untersucht, wo Zeitinformationen drinstecken, Gewichte, Bewegungslängen, wie oft gehe ich rum, wie groß sind die Entfernungen in dem Arbeitssystem, welche Werkzeuge habe ich und so weiter. Also da ist viel Information drin, die man schon gut interpretieren kann und dann eben hinsichtlich einer MTM-Analyse vorbereitet, eine algorithmisierte, korrekte, regelwerkskonforme MTM-Analyse daraus macht und eine Zeit bekommt.
Und auch eine Ergänzung noch. Und auch ist es ja denkbar, dass in den Daten, im Datenfundus der Unternehmen, der möglichst beste Prozess irgendwo schon vorhanden ist. Du musst ihn nur finden. Ja. Denn die KI kann dir nicht sagen, okay, ist das jetzt Ist das jetzt sinnvoll, ob ein Mitarbeiter sich 17 Mal bückt? Das muss dann der Experte letzten Endes beziehungsweise auch eine KI-Unterstützung herausfinden und die anzeigen.
Ja, genau. Also das ist absolut richtig. Und was ich ja schon spannend finde, ist, wenn ihr das Ganze natürlich in MTM-Zeiten übersetzt, muss ja dann nachher die Länge vom Ergebnis quasi der Analyse jetzt nicht dementsprechend, wie lange der Mitarbeiter in der Realität braucht, oder? Also ich glaube, das ist nochmal wichtig. Ihr zerlegt nicht nur einfach die Zeiten auf Basis des Videos und habt dann die Videozeit gleich Prozesszeit, sondern es ist so, dass wirklich die MTM-Zeiten ja dann nachher dahinter stecken, aber ihr die Informationen, die ihr für diese MTM-Zeiten braucht, aus dem Video ableitet.
Richtig.
Ja, okay, perfekt. Das heißt, ich kann das dann auch wieder als eine super Basis nutzen, um dann auch Planung basierend auf meinen Zeiten dann aufzubauen. Ja.
Planzeiten dann zu machen oder
genau.
Wie auch immer das dann, wie der Begriff dann heißt, ja,
ja.
In den verschiedenen Unternehmen. Ne? Ja. Zeittabellen,
keine Vorgabezeiten Ahnung. Und so weiter.
Ja, Vorgabezeiten dann ableiten. Ja.
Sehr gut, ja, perfekt. Also das heißt, ich habe dann genau diese beiden Fälle eigentlich abgedeckt, ja. Egal, ob ich in Richtung Prozessoptimierung wieder gehe, wo ich es natürlich dann noch umsetzen muss, um davon zu profitieren, oder dann entsprechend auch reingehe dann in die Planung vielleicht von anderen Prozessen, neuen Produkten und so weiter, um dann auch im Bereich der Skalierung die richtige Grundlage auch dann zu legen. Ralf, wie sieht das jetzt ganz praktisch aus? Also ich stelle mir das jetzt vor, Werkleiter hört jetzt heute zu, hat genau einen Prozess, wo er sagt, boah, den habe ich nicht gut dokumentiert, da habe ich vielleicht noch nicht so viele Daten. Und vor allem auch keine zuverlässigen Prozesse. Was könnte der konkret machen, um das mal auszuprobieren?
Also der Werkleiter könnte zum Beispiel Kontakt zu uns aufnehmen. Wenn er glaubt, okay, hier bin ich vielleicht in meinem Prozess noch nicht so ganz optimal unterwegs, oder wenn er wissen möchte, welches Potenzial tatsächlich in einem Bereich oder in einem Wertstrom schlummert, was man mit den Werkzeugen, die uns zur Verfügung stehen, erheben könnte, dann kann er gerne Kontakt zu uns aufnehmen. Wir haben gerade über das Thema Videoanalyse gesprochen und die Unterstützung über den Kollegen Taikonauten. Gerne mit uns Kontakt aufnehmen, uns ein Video eines aktuellen Cases schicken und wir arbeiten dann mal eine MTM-Analyse dazu aus und zeigen auf, wohin sich ein Prozess entwickeln könnte, zum Guten hin. Das ist mein Angebot, ja.
Ja, sehr schön. Also ganz pragmatisch ein Video an dich, Ralf, oder an einen von euch beiden dann entsprechend schicken. Dann kann man das mal live und in Farbe ausprobieren. Und wenn man dann schon Potenziale aufgezeigt bekommt, ist das ja eine schöne Sache. Sehr schön.
Ja, kriegt er von uns. Und auch um das Vertrauen hochzuhalten, ist es nicht so, dass da nur unser Kollege Taiko Nord arbeitet und irgendwelche KI-Fantasien auswertet, sondern da arbeitet dann auch noch ein Extrem-Experte von uns und liefert eine aktuell noch mit einer Interpretation, damit man das Vertrauen hier entsprechend hochhält.
Das hattest du ja schon gesagt und Tobias, du auch. Die Ergebnisse einer KI sollten immer noch mit einem gesunden Menschenverstand geprüft oder interpretiert werden. Ein Experte, ein menschlicher Experte ist tatsächlich dann immer noch dabei.
Ja, aber ist ja genau richtig und auch nachvollziehbar. Super, vielen Dank für das Angebot, vielen Dank für den Einblick. Ich finde spannend, was sich da tut und wie man da auch eben gerade mit Hilfe von Digitalisierung jetzt Lücken schließen kann, wo ja, man sich vielleicht auch jahrelang nicht richtig dran getraut hat. Vielen Dank euch beiden.
Danke dir.
Danke, Tobias.